Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Ein Podcast präsentiert von Fidelité Niuenchuti Mukwanesa vom Aktionsfonds Stark gegen Rassismus.
Orte wie beispielsweise soziale Medien, an denen Rassismus, Rechtsextremismus und Hass im Allgemeinen stattfinden. Nicht ausschließlich stattfinden natürlich, aber eben stattfinden, sind logischerweise auch die Orte, an denen Menschen in die Lage versetzt werden müssen, sich davor zu schützen und sich dem entgegenzustellen. Deshalb muss es Projekte wie My Democracy geben, die genau das zum Gegenstand ihrer Arbeit machen.
Mit diesen Worten bringt Tim Engelhardt, Mitarbeiter in der politischen Weiterbildung bei Tian Hong, gemeinsam unter einem Dach e.V. ein Thema auf den Punkt, das uns als Gesellschaft alle betrifft. Rassismus und Diskriminierung im Netz sind ein wachsendes Problem. Der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle zeigt, dass die Beratungsanfragen 2023 mit rund 10.800 Fällen ein Rekordhoch erreicht haben. Ein Anstieg von 22% im Vergleich zum Vorjahr. Warum es so wichtig ist, Projekte wie My Democracy zu unterstützen und wie man sich erfolgreich stark gegen Rassismus machen kann, erfahren wir in der heutigen Podcast-Episode gemeinsam mit unserem heutigen Gast Oliver Klawitter. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Oliver ist Aktivist und leitet die Media Academy des Projekts My Democracy bei Lared e.V. in Berlin. Mit einem Fokus auf Antirassismus und digitale Demokratie stärkt er migrantische Perspektiven in der politischen Bildungsarbeit. Er promovierte an der Universität Alicante über Medienkompetenz zur Bekämpfung visueller Desinformation und war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsverbund Diktaturerfahrung und Transformation an der Universität Erfurt. Oliver, da gibt's ja einige Überschneidungen auch mit dem Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Ich hatte in deiner Vorstellung ja bereits erwähnt, dass My Democracy Teil von Lared e.V. ist. Kannst du uns ein wenig mehr über Lared und euren Projekten erzählen?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Fidi. Lared wurde 2013 gegründet und ist anerkannter Träger politischer Bildung und eine Migrantinnen-Selbstorganisation. Das Ziel unseres Vereins ist es, Migrantinnen in Berlin bei der Ankunft und Integration in die Gesellschaft zu unterstützen, insbesondere im Arbeitsmarkt. Und unsere Arbeit konzentriert sich sozusagen auf zwei Hauptsäulen, Zugang zum Arbeitsmarkt und politische Bildung.
Das ist beeindruckend, wie vielfältig und umfassend Lared e.V. sich für Antirassismus und Demokratieförderung einsetzt. Besonders finde ich eigentlich auch, was für eine große Palette ihr habt. Wie können wir uns denn die Anfänge vom Verein vorstellen?
Lared entstand ursprünglich als Reaktion auf die Wirtschaftskrise 2012 in Spanien, zu einer Zeit, in der viele Menschen nach Deutschland kamen und nach Orientierung gesucht haben, entstand die Idee, bei der Vernetzung und beim Zugang zu Informationen zu unterstützen. Und bald wurde klar, hier besteht ein großer Bedarf und nicht nur Menschen aus Spanien stehen vor dieser Herausforderung, sondern auch Migrantinnen aus anderen Ländern. Lared, würde ich sagen, hat sich entwickelt mit der Zeit durch die Menschen, die es begleitet hat. Und das hat zu dem Ausbau unserer politischen Angebote geführt. Viele unserer Projekte und Angebote entstehen also direkt aus dem Bedarf, den wir erkennen, vor allem in sozialen Medien, in Facebook-Gruppen. Und unsere Arbeit beruht auf zwei großen Säulen. Zum einen unterstützen wir bei grundlegenden Fragen der Integration, insbesondere mit Fokus auf Arbeitsmarkt. Zum anderen widmen wir uns aber auch gesellschaftlichen Fragen, in Fragen der Bildung, Empowerment-Fragen zu Umweltprojekten, politische Bildung insgesamt. Es lässt sich sagen, dass durch unsere Angebote wir natürlich die individuellen Lebensumstände von vielen Migrantinnen versuchen zu verbessern und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken und dieser Spaltung, die wir auch beobachten, entgegenzuwirken.
Das finde ich ja auch echt spannend, welche Entwicklung ihr da gemacht habt, nach so vielen Jahren quasi, dass sich das auch so gefestigt hat. Also ich stelle mir das jetzt auch nicht leicht vor, den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland, vor allem auch in den sozialen Medien. Wie seid ihr dazu gekommen? Was motiviert euch?
Ich denke, alle von uns motiviert erst einmal, dass wir dafür eintreten, eine respektvolle, digitale, inklusive Online-Kultur zu unterstützen, zu fördern und dass jeder Mensch gleichberechtigt, frei von Angst, online auch unterwegs sein soll. Und wir glauben daran, ja, dass jeder Mensch erst einmal gleich ist und dass wir alle frei von Hass in den sozialen Medien, die ja auch ein zentraler Bestandteil unseres Lebens sind, aktiv sein sollten. Als Migrantinnen-Selbstorganisation operieren wir natürlich auch an der Schnittstelle zum einen zwischen den Potenzialen von Social Media als eine Plattform, die für Empowerment ganz, ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite beobachten wir aber auch, dass in diesen migrantischen Communities, in denen wir unterwegs sind, selbst sehr viel Hass und Diskriminierung stattfindet. Mhm. Das heißt, Mitglieder dieser Community also selbst zum Träger von Hass werden. Und genau das führt auch dazu, dass wir als Migrantinnen selbst Organisationen auch immer wieder Hasskommentare und Diskriminierung selbst erfahren, mhm. was uns natürlich auch empowert und bewegt, da aktiv gegen einzutreten.
Das stelle ich mir auch echt nicht leicht vor, wenn man eigentlich versucht, auch andere Menschen zu empowern und dann gleichzeitig auch zur Zielscheibe wird. Und das geht bestimmt auch sehr, sehr vielen Organisationen und ehrenamtlichen Vereinen so. Und deswegen bin ich sehr gespannt zu erfahren, was man auch dagegen machen kann im Laufe der Folge. Gleichzeitig wollte ich dich auch mal fragen, Oliver, was dich überhaupt dazu gebracht hat oder was dich so motiviert hat, genau in diesem Bereich zu arbeiten.
Mein Engagement gegen Rechtsextremismus geht, glaube ich, auch zum großen Teil auf meine eigene Sozialisation im ländlichen Raum in Brandenburg zurück. Ich bin dort aufgewachsen und war auch recht früh mit Rechtsextremismus konfrontiert in meiner Jugend, was dazu geführt hat, dass man sich sehr relativ früh auch politisch positioniert hat. Vielleicht gehe ich auch nochmal einen Schritt zurück, weil ich weiß, dass viele von den Vereinen und Initiativen, die zum Aktionsfonds gehören, auch in Ostdeutschland aktiv sind. Mein politisches Engagement ging damals los, dass ich mich in der 4. Klasse dafür eingesetzt habe, dass meine Grundschule noch etwas weiter existieren sollte. Nach der Wende gab es viele Umstrukturierungen und Schulen wurden geschlossen. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals von Haus zu Haus gegangen bin, um Unterschriften zu sammeln und am Ende dann genug zusammenkam in unterschiedlichen Gemeinden, sodass meine Schule noch ein paar Jahre existieren konnte. Und ich glaube, das war für mich ein wichtiger Moment einfach der politischen Selbstwirksamkeit.
Das ist sehr beeindruckend. Mit 10 oder 11, wie alt ist man da in der 4. Klasse?
Ich denke, ja, 10, 11. Zum anderen hat es dann dazu geführt, also diese Erfahrung, dass ich mich auch im Verlauf meiner Jugend dann gegen Rechtsextremismus stark gemacht habe. In Brandenburg, es war nicht viel los, wir hatten viel Langeweile und so gab es eine sehr aktive Musikszene. Ich habe damals, war selber in einer eigenen Rockband aktiv und wir haben zahlreiche Konzerte in Berlin, aber auch in Brandenburg unterstützt. Und zum einen die Serie Gesicht zeigen, da ging es genau darum, Haltung zu zeigen, ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Und ein Zeichen, genau, für Toleranz und für Vielfalt zu setzen. Und klar, als jemand, der aus Brandenburg kommt, möchte man sich dann irgendwann auch weiterentwickeln und über den Tellerrand schauen. Und so bin ich dann mit dem Erasmus-Stipendium nach Spanien gegangen und habe lange in Spanien gelebt, mich dort in einem kulturellen neuen Umfeld zurechtgefunden. Ich hatte dann die Gelegenheit, in Brüssel zu arbeiten bei der Europäischen Kommission und habe tolle Einblicke in die Funktionsweisen von Fördermechanismen bekommen.
Spannend, das klingt auf jeden Fall sehr aufregend.
Und auch wichtig, genau, bei der, um einfach EU-Fördergelder einzuwerben. Und mein Ziel war es damals, eine NGO-Projektidee zu unterstützen und ein eigenes Projekt umzusetzen, bei dem es um Bildung für Geflüchtete und deren Integration in den Arbeitsmarkt ging, durch Existenzförderung. So hatte ich dann das Glück, dieses Projekt auch 3 Jahre in Brüssel umzusetzen, bis ich mich entschieden habe, dann doch wieder zurück nach Deutschland zu kommen.
Zurück und zu den
Wurzeln sozusagen. Ja. Und genau, ich habe mich dann zum einen akademisch weiterentwickelt. Ich hatte immer den Traum, auch zu promovieren. Mit dieser Rückkehr habe ich mich dann auch intensiver mit Fragen meiner eigenen ostdeutschen Identität auseinandergesetzt, im Rahmen meiner Promotion mit medienpädagogischen Ansätzen zur Stärkung von Medienkompetenz beschäftigt und viel dazu gearbeitet, wie gezielt rechtskonservative Diskurse über Plattformen wie TikTok an Jugendliche herangetragen werden. Und diese Auseinandersetzung hat mich auch nochmal in meiner Überzeugung gestärkt, dass wir eine fundierte Bildungsarbeit brauchen, um junge Menschen für rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien zu sensibilisieren und sie auch aktiv in die gesellschaftlichen Prozesse mit einzubinden.
Ja, danke für deine Perspektive und Einblicke. Also der Kreis hat sich jetzt sozusagen geschlossen.
Ich bin zurückgekehrt.
Du bist zurückgekehrt. Ich kann mich da auf jeden Fall, sehe ich mich da auch so ein bisschen, also das durch ein Interesse für Politik und Kultur bin ich dann auch so ein bisschen an dieses Thema Antidiskriminierungsarbeit gestoßen. Und da hilft natürlich ein wissenschaftlicher Background, aber auch so eine Praxiserfahrung ist total notwendig, um sich mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Genau, ich hoffe, dass das vielleicht auch Leute, die jetzt gerade zuhören, so ein bisschen motiviert. Vielleicht können sie sich da auch so ein bisschen mit identifizieren oder sehen sich dort selber auch. Übrigens beeindruckend, wie viele Initiativen es inzwischen auch gibt, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzen. Manchmal hat man das Gefühl, dass es überall, also man kämpft sich nur ab, aber es gibt auch wirklich viele Menschen, die die Gefahr auch so sehen und einstufen und aktiv dagegen angehen, sowohl online als auch offline. Und diese Vereine können sich dann quasi bei euch melden.
Ganz genau.
Und können sich dann quasi dort anmelden und kostenfreien Workshops teilnehmen. Und drei Initiativen und Vereine, die bereits einen Workshop bei euch absolviert haben, haben auf deine Anfrage hin mal Rückmeldung gegeben, weil es mich natürlich auch interessiert hat, wie ist das denn so? Wie seid ihr dazu gekommen? Tim haben wir bereits ganz am Anfang gehört. Der hat ja direkt auch so eine sehr wichtige Aussage getroffen. Aber lasst uns doch mal mehr über die anderen Initiativen erfahren und hören, was sie berichten. Ich würde vorschlagen, hören wir doch einfach mal kurz rein.
Der Verein Sien Hong, gemeinsam unter einem Dach e.V., wurde nach dem rassistischen Pogrom 1992 in Lichtenhagen noch im selben Jahr gegründet. Die Ereignisse in Lichtenhagen spielen eine wichtige Rolle in unserer Vereinsarbeit, die sich im Wesentlichen darauf konzentriert, Zusammenhalt zu stärken und eine vielfältige Gesellschaft zu fördern, damit sich Ereignisse wie damals in Lichtenhagen eben nicht wiederholen. Als Migrantinnen-Selbstorganisation stellen wir unter dem Motto Vielfalt verstehen, Vielfalt leben, Vielfalt stärken, bewusst Aspekte von Migration und Vielfalt ins Zentrum unseres Bildungsprogramms. Die Teilhabechancen für Zugewanderte und der gesellschaftliche Zusammenhalt können nur gewährleistet werden, wenn Vorurteilsbewusstsein und Toleranz in der Aufnahmegesellschaft weiterentwickelt sind.
Wir sind die Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus, kurz Stiftung gegen Rassismus, und wir koordinieren deutschlandweit die internationalen Wochen, die immer um den 21. März, den UN-Tag gegen Rassismus, stattfinden. Außerdem führen wir auch Modellprojekte durch. Beides, also die internationalen Wochen gegen Rassismus und die Modellprojekte, haben das Ziel der Überwindung von rassistischer Diskriminierung in Deutschland. Die Stiftung setzt sich gegen alle Formen der menschenfeindlichen Diskriminierung ein.
Ich bin Lilly, ich studiere Kunst im Kontext an der Universität der Künste Berlin und bin zudem auch studentische Hilfskraft im Büro der Diversitätsbeauftragten. Als öffentlich-rechtliche Bildungseinrichtung sieht sich die UdK dem Abbau von Diskriminierung, der Verwirklichung von Chancengleichheit sowie der Gewährleistung von Bildungszugängen verpflichtet. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir mit Social Media Academy My Democracy von Laret zusammengearbeitet.
Und genau diese Vereine, die wir gerade gehört haben, haben bei euch einen Workshop absolviert. Wie genau funktioniert das denn bei euch?
Bei uns läuft das so ab, wir gestalten die Workshops immer recht praxisorientiert und passen die an die spezifischen Bedürfnisse der Community an. Wir sind zum einen klar in den Facebook-Gruppen selbst aktiv. Wir schauen immer, okay, was ist hier ein Bedarf, was sind Schwierigkeiten, was tritt auf, wie können wir darauf reagieren. Zum anderen können uns interessierte Initiativen, Vereine, aber auch anschreiben mit konkreten Anfragen und sagen, okay, wir setzen uns gerade mit der Frage auseinander, sollten wir als Organisation auf TikTok aktiv sein, sollten wir einen Account erstellen, da stehen wir gern beratend zur Seite. Also was ich sagen will, ist, wir reagieren auch gern auf Anfragen. Und so haben wir im Laufe der Zeit also verschiedene Kurse entwickelt, die auf unserer Social Media Academy zur Verfügung stehen und die natürlich auch Ergebnis unserer Analyse aus migrantischen Communities sind und Reaktionen auf spezifische Bedarfe. Zum einen gibt es das Modul, genau, TikTok Empowerment. Ich habe es schon gerade erwähnt. Ein weiteres Modul konzentriert sich auf rassistische Narrative erkennen. Hier geht es darum, dass Teilnehmende sensibilisiert werden, ihre eigenen Erfahrungen reflektieren, Strategien entwickeln und auch aktiv selbst gegen Rassismus aktiv werden. In letzter Zeit haben uns auch immer mehr Anfragen erreicht in Bezug auf medienpädagogische Impulse im Umgang mit rechtsextremistischen Inhalten auf TikTok. Also hier geht es darum, okay, welche verschlüsselten radikalen Ansichten werden oft durch Codes, sogenanntes Algo-Speech, auf TikTok verbreitet.
Und was ist dieses Algo? Was ist dieses Algo-Speech? Ja.
TikTok steht insgesamt vor der großen Herausforderung, dass diese Massen an Content, die viral gehen, nicht wirklich gemonitort werden können. Und durch den Digital Service Act werden Plattformbetreibende aber zunehmend in die Verantwortung genommen, diese Verpflichtung nachzukommen. Mhm. Rechtsextremistische AkteurInnen verwenden aber Codes und Algo-Speech, und das sind sozusagen Worte, die verschlüsselte Codes enthalten. Ah. Beispielsweise für Nazi benutzt man das Symbol Ad, für sexuell benutzt man anstelle von E eine 3. Also man erstellt verschiedene Codes und die können von den Content-Moderationsmechanismen nicht erfasst werden. Und so ist es trotzdem möglich, weiterhin diese extremistischen Positionen oder problematischen Inhalte zu verbreiten, ohne dass sie auffallen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir sensibilisieren und auch zeigen, okay, es gibt verschiedene Emojis beispielsweise, die eine Bedeutung haben, die von rechten AkteurInnen immer wieder verwendet werden. Beispielsweise der Kugelschreiber, der die Leugnung des Holocaustes verdeutlicht, oder das Kiwi-Symbol, was Anfeindungen gegenüber transgeschlechtlichen Menschen veranschaulicht. Mhm. Oder die Farben Rot, Weiß, Schwarz, der Flagge sozusagen, der reichsdeutschen Flagge.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe selber auch TikTok, also das bekannteste Symbol ist ja so ein bisschen das blaue Herz. Das AfD, kann man sich ja denken, genau. Das ist sozusagen die AfD. Aber das ist ja, also das Kiwi-Symbol oder die Sachen, die höre ich ja auch zum ersten Mal. Und das werdet ihr dann auch in euren Workshops quasi mitbehandeln.
Genau. Oder beispielsweise der Emoji, der die Hand nach oben hebt, ne? Was auch eine Anspielung auf Adolf Hitler sein verstanden wird innerhalb der Kreise. Mhm. Und so ist es wichtig, dass für diese Symbole, die natürlich auch weiter benutzt werden, entsprechend sensibilisiert wird. Aber es geht auch um ein Verständnis zu entwickeln, dass extremistische Positionen durch diese Videos immer weiter ins Zentrum der öffentlichen Debatte rutschen und zu einer Normalisierung von diesen Positionen leider führen.
Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil TikTok ist auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Instagram ist ja schon länger bei uns. Also, und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese ganzen Social-Media-Plattformen mitdenkt und nicht ignoriert. Ich würde mal vorschlagen, wir hören noch mal kurz rein, was die Gruppen dazu sagen, was sie gelernt haben bei euren Workshops.
Durch die Teilnahme an den Kursen sind wir langsam herangeführt worden an TikTok, und eine gewisse Hemmschwelle, sich da auch mal anzumelden, konnte genommen werden. Und wir sind auch in den Kursen mit anderen Nutzenden, die ebenfalls vor ähnlichen Herausforderungen wie wir stehen, in Kontakt gekommen, konnten uns da austauschen. Und vor allen Dingen konnten wir ganz konkret schon lernen, was ist auf TikTok so los momentan, wie funktioniert TikTok und vor allen Dingen, welche Gefahren bestehen da im Bereich Rechtsextremismus.
Ich habe jetzt ein besseres Bild davon, wie Plattformen, zum Beispiel TikTok, eben von rechten Projekten dafür genutzt werden, eigene populistische, aufwiegelnde Inhalte zu verbreiten. Ja, und vor allen Dingen auch, in welchem Ausmaß das geschieht.
Schön zu hören, dass die teilnehmenden Initiativen so viel dazulernen konnten. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn wir jetzt als Initiative oder Verein einen Post machen oder ein Video drehen und dann kommen Hasskommentare? Wie reagiert man darauf?
Das ist in der Tat eine Fragestellung, die ganz oft uns erreicht. Ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel, okay, es wird gepostet, Stereotype, alle Migranten sind faul und leben von unseren Steuergeldern, als Beispiel. Mhm. Jetzt könnte man beispielsweise faktenbasiert ein Gegenargument bringen. Man könnte einfach sagen, okay, stimmt so nicht. Es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass Menschen mit Migrationshintergrund vor allem in der Gesundheit aktiv sind, aktiv Steuern bezahlen. Dein Argument ist falsch, hier ist die Quelle. Das ist natürlich auch mit Ressourcen verbunden, die man als Mensch braucht, wo man sich entscheiden muss, okay, gehe ich hier aktiv in die Diskussion oder nicht. Ich würde immer dazu ermutigen, Haltung zu zeigen und den Schritt zu machen, aber es muss nicht immer das faktenbasierte Gegenargument sein, sondern man kann auch beispielsweise mit humorvoller Entlarvung schon viel erreichen, dass man einfach sagt, okay, alles klar, keine Ahnung, und Einhörner regieren die Welt, bist du wirklich davon überzeugt, dass das stimmt, was du hier sagst? Einfach nochmal, um zu zeigen, okay, es ist eine komplette Übertreibung und Absurdität, was dahinter steckt.
Also du würdest jetzt nicht sagen, der Kommentar wird sofort gelöscht, sondern eher, man lässt es stehen und reagiert aber darauf, dass andere Leute quasi auch die Reaktionen mitlesen können.
Beispielsweise diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, da würde ich sagen, es ist auch wichtig, dass die Menschen, die mitlesen, diese Argumente verfolgen können. Mhm. Und wenn beispielsweise das Argument kommt, okay, nein, Menschen mit Migrationsbiografie haben unser Land wesentlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut. Sie sind super zentral, um den Fachkräftewandel entgegenzuwirken, dann sind es Argumente, die Menschen verfolgen sollten. Wenn aber natürlich, klar, die Würde des Menschen ist unantastbar, Dinge berührt werden, die ganz, ganz klar extremistisch sind, Gewaltaufrufe oder klare, harte Diskriminierungen aufgrund von Religion, Hautfarbe, sexueller Orientierung, dann würde ich da schon zu melden, zu neigen, auf jeden Fall das zu melden und zu löschen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in einer Facebook-Gruppe sind und Kontakt zu den Administratoren haben, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit und machbar. Mhm. Die Forschung zeigt aber auch, dass gerade auf TikTok solche Inhalte eben nicht gelöscht werden, wenn sie gemeldet sind.
Genau, und dazu wollte ich auch sagen, das war ja jetzt quasi so ein Beispiel. Ja, MigrantInnen haben auch viel aufgebaut oder sind benötigt für den Fachkräfte, aber das ist ja auch nicht der Sinn dahinter, dass sie das tun müssen. Es kann auch sein, dass manche Leute nicht arbeiten können oder wollen oder aus welchen Gründen auch immer, haben sie natürlich trotzdem auch die Rechtfertigung, da zu sein. Und ich denke, ich bin auch eine Person, die sehr, sehr gerne Kommentare liest, mehr als es mir gut tut wahrscheinlich und auch solche Diskussionen verfolgt. Also kann ich mir es ganz gut vorstellen, dass es dann besser ist, ein Gegenargument zu leisten, wenn man diese Ressourcen in dem Moment dann auch hat. Wie ist das denn generell? So, welche Ressourcen stehen einem denn noch so zur Verfügung in dem Kontext?
Was ich auch immer empfehlen würde, ist, Screenshots zu machen, diese Hasskommentare, diese gruppenbezogene oder wenn wir von Einzelfällen oder Einzelpersonen sprechen, Cybermobbing, immer Screenshots machen, diese Dinge dokumentieren. Man weiß nie, ob man vielleicht doch später rechtliche Schritte erwägt und dann ist es gut, da auch auf entsprechende Beweismittel zurückgreifen zu können. Kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es natürlich auch viele Antidiskriminierungsstellen, an die man sich wenden kann. Oder auch im Falle von Cybermobbing, wenn es gegen die eigene Person geht, andere Beratungsstellen, die man ansprechen kann.
Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt auch Dinge, die strafrechtlich relevant sind und auch verfolgt werden können und deswegen auf jeden Fall alles dokumentieren.
Absolut.
Und sich Hilfe suchen, beraten lassen.
Korrekt. Unsere Workshops besuchen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt unserer Arbeit, dass wir auch Materialien, Ressourcen, Werkzeuge unseren Teilnehmenden mit zur Verfügung stellen im Umgang gegen Rassismus. Das ist ganz wichtig, auch da den gesellschaftlichen Diskurs mit im Blick zu behalten. Beispielsweise haben wir jetzt auch viel gegen Queerfeindlichkeit im Vorfeld zum CSD gepostet. Also ja. Man kann einfach auch sagen, dass bestimmte Diskriminierungsformen im Vorfeld zu bestimmten Ereignissen, die auftauchen, dann auch relevanter werden. Und da versuchen wir auch präventiv zu arbeiten.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig und sich davor auch einfach zu wappnen und es gar nicht so weit kommen zu lassen, im besten Fall. Ich weiß, dass es bei TikTok geht, das zumindest, dass manche CreatorInnen von vornherein Emojis, Wörter, Begriffe sperren. Das geht bei YouTube auch. Ich weiß nicht, ob das bei Instagram oder Facebook der Fall ist. Wie gesagt, wir haben ja viele politische Initiativen, Gott sei Dank oder zum Glück, die sich engagieren. Und genau solche konkreten Fragen dürfen dann auch in den Workshops gestellt werden, können auch im Vorhinein angefragt werden. Und das ist auf jeden Fall super, dass ihr diese Arbeit leistet.
Ja, die liegt uns auch sehr am Herzen und wir versuchen damit auch eine gewisse Sprachlosigkeit zu überwinden Und ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können die Community empowern, wir können die Gesetze können wir nur schwer ändern, aber was wir machen können, ist Bildungsangebote schaffen und da auch medienpädagogische Kompetenzen vermitteln. Was mir auch besonders am Herzen liegt, ist, dass Medienkompetenz meiner Meinung nach auch ein eigenes Schulfach sein sollte, was mindestens einmal pro Woche bereits ab der Grundschule unterrichtet werden sollte, weil Plattformen wie TikTok werden sich immer wieder weiterentwickeln, aber was wir brauchen, ist einfach ein kritisches Denken und eine Fähigkeit, Diskurse zu entschlüsseln. Und da sollte eine gesteigerte Medien- und Kritikfähigkeit bereits an Jugendliche oder beziehungsweise im Grundschulalter direkt vermittelt werden.
Wir können auf jeden Fall daraus schließen, dass das Angebot weiterhin besteht und es noch viel Bedarf gibt, um die Antidiskriminierungsarbeit im Netz und auf Social Media voranzutreiben. Falls eure Organisation, Initiativen oder euer Verein ebenfalls Handlungsspielraum in diesem Bereich sieht, darüber nachdenkt, auf Social Media aktiv zu werden oder einfach eure Kompetenzen erweitern möchtet, könnt ihr euch gerne bei My Democracy melden. Und kannst du uns dazu nochmal erklären, wie sich Interessierte bei euch melden können oder wie sie euch erreichen können?
Das ist ganz einfach. Ihr könnt durch unsere Programmwebsite laret.mydemocracy einfach schauen, was sind unsere aktuellsten Veranstaltungstermine. Es gibt eine Vielzahl von Terminen, die wir natürlich auch in Kooperation mit externen Partnern durchführen, aber dort ist unser Kursangebot ersichtlich und wir sind auch immer bereit, dass, wenn es bestimmte Anfragen gibt, neue Termine zu launchen. Das heißt, eine Registrierung erfolgt ganz unkompliziert mit einer E-Mail an mydemocracy@la-red.eu. Und ja, wir freuen uns immer wieder über Menschen mit Migrationsgeschichte, die ihr Feedback geben, die uns unterstützen, unsere Angebote weiterzuentwickeln. Ein anderer Punkt, folgt gerne unseren Kampagnen. Wir sind auf TikTok aktiv, auf Instagram und auf Facebook unter dem Handle @mydemberlin. Unsere Workshops, genau, sind ein Raum für Austausch. Das heißt, es ist auch eine spannende Möglichkeit, sich zu vernetzen mit anderen ehrenamtlichen Menschen, die aktiv sich im Netz gegen Rassismus engagieren und ihre Erfahrungen teilen. Und wir führen Ende September auch unser My Democracy Forum durch.
Oh, spannend.
Unbedingt vorbeikommen.
Ja.
Rim Alabali Radovan wird dabei sein, die Bundesbeauftragte für Migration, Geflüchtete und Integration und Antidiskriminierungsbeauftragte, aber auch ganz, ganz andere spannende Expertinnen zu Themen rund um Rassismus im Netz, Online-Communities inklusiv gestalten, Handlungsmöglichkeiten erproben. Anmelden, vorbeikommen, alle Informationen befinden sich auf unserer Programm-Website und da laufen auch gerade die Vorbereitungen auf Hochtouren und wir freuen uns auf das Event. Mit euch am besten.
Ja, kommt alle. Das findet in Berlin statt. Hattest korrekt. Du, glaube ich, auch erwähnt.
Korrekt, in den Bürogebäuden von Larette in Reinickendorf.
Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Mich interessiert noch, wie geht es weiter mit euch? Welche Pläne und Visionen habt ihr für die Zukunft? Und wie möchtet ihr eure Arbeit weiterentwickeln? Und habt ihr überhaupt noch neue Projekte oder Pläne? Weil das kann ja nicht aufhören, quasi, der Kampf gegen Rassismus online. Als auch offline.
Ganz genau. Also klar, unsere Vision ist es, weiterhin für eine inklusive, tolerante, vielfältige Gesellschaft einzutreten. Also Spaltung zu verhindern und digitale Räume zu schaffen, die in der Diskriminierung und Hetze keinen Platz finden, sondern sich inklusiv miteinander wertschätzend ausgetauscht wird. Was bei uns in der Zukunft ansteht, zum einen haben wir die verschiedenen Kurse, die wir auf der Social Media Academy gelauncht haben, jetzt digitalisiert, beziehungsweise wir sind dabei, diese Angebote zu digitalisieren. Es finden immer wieder zahlreiche Veranstaltungstermine statt. Das heißt, unsere Angebote der politischen Bildung finden engmaschig regelmäßig statt, werden veröffentlicht. Hier nochmal die Einladung, kommt gern vorbei. Und vor allem in Kooperation mit den freiwilligen Agenturen und den Volkshochschulen in Berlin werden wir im Herbst da viele Module anbieten. Genau, My Democracy Forum steht an in Zukunft. Das habe ich gerade schon erwähnt.
Ende September.
Ende September, ganz genau. Mit Gästen aus der Verwaltung, Politik, Wirtschaft, der Integrationsbeauftragten, verschiedenen Workshops, VertreterInnen des Bundeskanzleramts. Also das wird ein Tag voll mit den unterschiedlichsten Workshops. Darf man auf gar keinen Fall verpassen. Seit 2023 haben über 500 Teilnehmer an unserem Angebot teilgenommen, in unterschiedlichsten Sprachen. Wir haben unterschiedlichste Bildungsinhalte erarbeitet und konzipiert und sind da auch noch mit beschäftigt bis zum Ende des Jahres. Allerdings schauen wir auch ein bisschen bedrückt in die Zukunft, weil unsere Projektfinanzierung dann nächstes Jahr leider auslaufen wird. Deswegen hier auch nochmal der Appell insgesamt an unterschiedlichste Institutionen, Organisationen, die sich eine Unterstützung vorstellen könnten. Wir würden gerne das Angebot der My Democracy Academy ausweiten, weiterentwickeln und freuen uns da über Kontaktmöglichkeiten, Menschen, die auf uns zukommen.
Ja. Ich denke, es ist auch total wichtig, genau solche Projekte zu unterstützen. Und das sehen, glaube ich, nicht nur wir beide. Wir haben auch nochmal die Gruppen gefragt, die bei euch teilgenommen haben. Und die sehen das ganz genauso. Und deswegen würde ich da nochmal kurz das abspielen, weshalb es so wichtig ist, Projekte wie My Democracy weiter zu unterstützen und zu fördern.
Ja, lass uns da mal reinhören.
Ich denke, es ist super wichtig, dass Projekte wie My Democracy weiter unterstützt und fortgeführt werden, weil wir unbedingt mehr Menschen sensibilisieren und bestärken müssen, in diese Auseinandersetzung zu gehen und keine Angst zu haben, sich nicht alleine zu fühlen. Und es braucht einfach unbedingt auch mehr Aufklärung über diese Themen. Es ist ein sehr aktuelles Thema und viele Menschen sind auf den sozialen Medien und es muss dort und auch an unseren Universitäten und anderen Orten Bildung darüber passieren.
Wir halten es für sehr bedeutend und wichtig, dass diese Projekte weitergeführt werden, weil TikTok noch lange nicht bei allen auf dem Schirm ist, obwohl es sehr viele und besondere Auswirkungen auch auf den Bereich in der Antirassismusarbeit hat. Also wenn wir zum Beispiel an unser Netzwerk denken, auch diejenigen, die vor Ort die Veranstaltungen bei den internationalen Wochen durchführen, da gibt es auch eine große Anzahl, die da vielleicht gerne sich informieren würden, aber noch nicht genau wissen, wie und wo und was sie da unternehmen können. Also es ist besonders wichtig, glaube ich, diese Hemmschwelle, dass man da Unterstützung bekommt, weil man eben nicht selber vielleicht unbedingt zu den Nutzenden gehört und als Organisation da aber irgendwie auch nicht mehr sich sperren kann.
Und eben weil auch wir als Verein Sienhong e.V. uns für Zusammenhalt und eine starke, vielfältige Gesellschaft einsetzen, ist es auch für uns besonders wichtig, dass Projekte wie My Democracy weiterhin unterstützt und fortgeführt werden.
Das sind wirklich tolle Schlussworte, würde ich sagen. Ich habe heute viel dazugelernt und ich bin auch sehr beeindruckt, wie Initiativen wie My Democracy sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Für mehr Informationen besucht gerne die Webseite von Larette. Die wurde ja schon vorhin durchgegeben. Wir werden auch alles nochmal in die Shownotes verlinken. Und wenn ihr eigene Geschichten oder Gedanken zum Thema habt, würden wir uns total freuen, davon zu hören. Schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder hinterlasst uns einen Kommentar. Auf www.starkgegenrassismus.de fahrt ihr mehr über die Arbeit der 21 Projektgruppen, die einen zivilgesellschaftlichen Beitrag im Kampf gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz leisten. Vielen Dank, Oliver, dass du heute bei uns warst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute hier zu sein.
Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Stark gegen Rassismus. Aktivismus im Fokus. Für weitere Folgen schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, www.starkgegenrassismus.de, und abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Der Podcast wurde moderiert von Fidelité Niwenshuti Mukwanesa. Der Aktionsfonds Stark gegen Rassismus ist ein Projekt von Citizens for Europe, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein.